Also das Programm nochmals für heute Mittag. Es gibt jetzt einen Vortrag, dann gehen wir gemeinsam wieder rüber. Also dann wird von 2 bis 3 gibt es dann den Speed-Wettbewerb und anschließend ein paar Informationen zum Studium und dann die Siegerehrung. Gut. Und ich freue mich sehr, dass Franz Gmeineder hier ist. Er wollte eigentlich gestern schon kommen, aber dann war Bahnstreik und ich hatte eigentlich schon Angst, dass es nichts mehr wird. Und irgendwie ist er aber hier und darüber freue ich mich sehr. Und ja, wir freuen uns wirklich auf deinen Vortrag. Vielen Dank, dass du es noch geschafft hast.
Ja, danke. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ja, vermute ich, ja. Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum Tag der Mathematik. Es ist mir eine Freude, jetzt hier zu sein. Sie haben es ja schon durch Herrn Kupper gehört. Das war jetzt gar nicht so simpel, weil ja gestern Bahnstreik war und ich eigentlich gestern anreisen wollte. Aber dann sind doch irgendwie alle Bahnen nach 13 Uhr ausgefallen. Und dann hatte ich noch eine ganz liebe Hilfe, dass ich jetzt bei Ihnen sein kann und eben Sie ein bisschen entführen will in die Welt der fraktalen Geometrie, wie Sie hier sehen. Bei fraktaler Geometrie, das ist ein Themengebiet natürlich jetzt erstmal der Geometrie, wie Sie jetzt sich sofort überlegen können. Allerdings hat es sehr viele oder gibt es sehr viele Schnittpunkte zu anderen Fachgebieten der Mathematik, wie beispielsweise der Analysis. Ich bin beispielsweise Analytiker, also ich beschäftige mich hauptberuflich jeden Tag mit Analysis und da habe ich auch öfters mal eben mit fraktaler Geometrie zu tun. Und Sie haben es schon im Titel gelesen, es geht da auch um Dimensionen. Und es ist ja nichtsdestotrotz jetzt ein Vortrag für mathematisch extrem Interessierte, ansonsten wären Sie ja nicht hier. Und deswegen mag ich natürlich auch mit Ihnen ein bisschen Mathe machen. Allerdings, bevor wir da wirklich mal ins Detail gehen, mag ich erstmal so ein bisschen anteasern, wo finden wir eigentlich Fraktale? Und Fraktale selber, das sind Objekte, die kann man jetzt mathematisch studieren, das machen wir auch. Aber Sie finden sie auch im Alltag und damit mag ich beginnen. Und zwar haben Sie hier so ein prototypisches Beispiel einer bestimmten Brokkolisorte. Das ist der sogenannte Romanesco. Und wenn Sie sich jetzt mal diesen Romanesco anschauen, der ist natürlich jetzt selber schon mal extrem formschön. Also ist zumindest mein Empfinden von Ästhetik. Was Sie jetzt allerdings hier bereits sehen, der gesamte Romanesco hat eine bestimmte Form, ist allerdings aus kleinen, also wirklich winzig kleinen Romanescos wiederum aufgebaut. Sie haben die große Form und die finden Sie dann auf allen, also Sie finden das so ein bisschen kleiner wieder. Und wenn Sie sich jetzt eben genau so was Kleines hernehmen, ich weiß es nicht, ob man den Cursor sieht, hier beispielsweise, oder beispielsweise auch hier, dann hat dieses Gebilde auch wieder die Gestalt der großen Figur. Und jetzt können Sie da reinzoomen. Ich mache das jetzt mal hier so. Und Sie stellen fest, es tritt genau wieder dieselbe Form auf. Und das ist natürlich jetzt erstmal so eine rein formtheoretische Angelegenheit. Man kann das dann, wenn man Mathematik betreibt, ein bisschen systematischer sehen. Wir werden solche Objekte danach selbstähnlich nennen. Warum? Selbstähnlich bedeutet, dass sich die eigentliche Form des Gebildes immer auf kleineren Skalen immer wieder reproduziert. Das bedeutet, Sie haben im Wesentlichen eine Kopie des großen Objekts in immer kleineren Formen, immer kleineren Kopien. Aber nicht nur hier. Sie haben auch beispielsweise sowas wie Fahne. Fahne, ich meine, das muss ich jetzt nicht groß erklären, was das ist, das kennen Sie alle. Aber auch da gilt wieder selbiges Prinzip, Sie haben eine große Form. Und wenn Sie sich jetzt diesen gesamten Zweig hernehmen hier, dann hat er exakt dieselbe Form wie beispielsweise diese kleinen hier. Und wenn Sie sich jetzt diese kleinen hernehmen und reinzoomen, mal schauen, wie das jetzt hier so geht, dann schauen die hier, diese kleinen Blätter, auch fast wieder genauso aus wie das große Ganze. Sie haben sowas aber auch beispielsweise in Bäumen. Da habe ich jetzt nicht einen richtigen Baum im Angebot, sondern einen mathematisch erzeugten. Da sehen Sie auf jeden Fall schon, dass es da so Verästelungen gibt. Und wann immer Sie jetzt irgendwo so einen Zweig abschneiden, schaut der fast wieder genauso aus wie der eigentliche Baum. Und das ist natürlich jetzt ein computergeneriertes Bild. Da könnten wir prinzipiell immer weitermachen. Ja, die Natur, die gibt uns natürlich so gewisse Grenzen, ab wann irgendwas nicht mehr geht. Also Sie wissen ja, großartig weiter als Atome und dann vielleicht noch ein bisschen den Kern oder so, können wir nicht. Also es gibt einen ganz gewissen Threshold. Aber prinzipiell könnten wir da immer weitermachen. Und da sehen Sie schon, dass wir hier dann auch sowas haben, wenn diese Strukturen oder diese Formen immer so ausschauen wie das große Ganze, dass das immer feiner wird und sich verzweigt. Das ist im Übrigen nicht nur so bei Bäumen oder bei irgendwelchen Pflanzen, das haben Sie auch in Ihrem Körper, ja, in Ihrem Nervensystem. Das ist genauso organisiert. Auch wenn es jetzt hier extrem verzweigt und in dem Sinne rau wird, hat das natürlich auch einen Grund, warum die Natur so beschaffen ist. Überlegen Sie sich das einfach so, wenn Sie jetzt beispielsweise Pflanzen oder auch Menschen angucken, unser Nervensystem, wenn Sie ein Objekt, was groß ist, in immer kleineren Kopien wiederholen, dann brauchen Sie essentiell einen Bauplan für das große Objekt und dann machen Sie immer Folgendes, Sie nehmen den Bauplan und machen dasselbe, aber auf einer kleineren Ebene. In dem Sinne ist es relativ ökonomisch, warum das halt dann eben auch so oft in der Natur zu finden ist. Und jetzt haben wir eben diese ganzen Formen und das ist der Vortrag ja über Fraktale. Können Sie sich schon überlegen, da ist so der Grundgedanke von Fraktalen irgendwo da drin. Aber Fraktale sind auch sowas. Ja, also sowas. Das sind bestimmte Mengen in der Ebene, die korrespondieren zu mathematischen Gleichungen bzw. Funktionen, die man immer wieder aufeinander anwendet. Und da kommen wir auch im Laufe des Vortrags dazu. Diese Mengen, wenn Sie sich das mal ein bisschen genauer angucken, da werden wir auch besprechen, wie die zustande kommen, da können Sie auch wieder reinzoomen, aber da das jetzt wirklich aus einer mathematischen Theorie kommt, können Sie da beliebig oft oder beliebig tief reinzoomen. Ja? Und da werden wir relativ interessante Phänomene entdecken, zum Beispiel, dass die sich immer wieder von der eigentlichen Struktur ausgehend auf kleinen Skalen wiederholen. Und natürlich darf in keinem Vortrag über Fraktale das wahrscheinlich berühmteste Fraktal fehlen, das es überhaupt gibt. Das werden wir heute auch besprechen. Das ist das sogenannte Mandelbrot'sche Apfelmännchen. Ja? Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was hat das jetzt alles miteinander zu tun? Wir hatten jetzt auf der einen Seite beispielsweise diesen Romanesco, dann hatten wir Fahne oder Nervensysteme und dann sowas. Und der Schirm, unter dem das alles abläuft, ist die sogenannte fraktale Geometrie. Und das sind wir jetzt auch schon dabei, dass wir klären, worum es in diesem Vortrag gehen soll. Zuerst werden wir uns Fraktalen nähern oder ja, ein bisschen andiskutieren, worum es da geht. Da werden wir sehen, dass Fraktale auch so etwas wie eine gebrochene Dimension haben können. Das führt uns zu folgender großen Frage, was sind eigentlich Dimensionen? Da geht es dann vielleicht auch so, ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich so nennen sollte, aber ich sage es jetzt einfach mal so ein bisschen Richtung Philosophie. Dann werden wir auf jeden Fall sehen, was Objekte mit einer nicht ganzzahligen Dimension sind. Also nicht nur 1, 2 oder 3, sondern eine Dimension, das hatten Sie ja vielleicht in der Ankündigung schon gelesen, von Wurzel 2 oder Logarithmus von 4 durch Logarithmus durch 3. Und wo wir sie finden, haben wir schon so ein bisschen angeteasert, aber dann werden wir natürlich am Ende des Vortrags auch noch so ein paar Beispiele geben und da werden Sie den ungeheuren Formenreichtum dieser mathematischen Gebilde dann feststellen. Und jetzt sehen Sie schon hier, es soll um Dimensionen gehen. Deswegen ist natürlich die erste Frage, was ist eigentlich eine Dimension? Und es ist eine ganz entscheidende Fragestellung, die, wenn Sie beispielsweise bei uns Mathematik vielleicht mal studieren, im ersten Semester klären. Aber nur im ganzzahligen Fall. Grob gesprochen sagt uns eine Dimension, wie viel wir machen können. Sie haben vielleicht so ein bisschen intuitives Verständnis von 1, 2 und 3 dimensional. Eindimensional ist eine Gerade. Wenn ich auf einer Gerade bin, dann kann ich mich nach rechts bewegen und nach links. Ansonsten habe ich keine Möglichkeit, weil ansonsten müsste ich die Gerade verlassen. Wenn ich mich in der Ebene befinde, was wir als zweidimensional interpretieren, dann kann ich nicht nur nach rechts und nach links gehen, sondern auch nach vorne und nach hinten. Das heißt, ich habe nicht nur einen Freiheitsgrad, sondern zwei. Ich kann dann natürlich zwei kombinieren und kann noch so in die Diagonale gehen. Wenn ich in drei Dimensionen bin, und das ist ein seltsamer Konditionalsatz, weil wir sind in drei Raumdimensionen, dann kann ich nicht nur nach vorne, hinten, links, rechts, sondern ich kann auch nach oben oder nach unten gehen. Und diese Freiheitsgrade, diese werden durch die Dimension, sogenannte Dimension kodiert. Jetzt ist es natürlich so ein bisschen schwammig, ja? Und dann können wir uns jetzt eben mal fragen, wie können wir eigentlich Dimensionen mathematisch greifen? Insbesondere, wenn wir später über Objekte von einer gebrochenen Dimension, also einer nicht ganzzahligen Dimension sprechen wollen, dann ist es natürlich günstig, einen vernünftigen Dimensionsbegriff zu haben. Und das soll das erste Ziel dieses Vortrags sein, jetzt mal so ein bisschen zu überlegen, wie komme ich eigentlich auf einen vernünftigen Dimensionsbegriff. Und das hatte ich Ihnen schon gesagt, im Eindimensionalen und im Zweidimensionalen, da haben wir ein gutes Verständnis. Also gehen wir nochmal in die Fälle und versuchen mal, die Dimension rauszudestillieren. Das machen wir jetzt zuerst in einer Dimension. Haben wir schon gesagt, intuitives Verständnis, eine Gerade ist eindimensional. Sie können in diese Richtung gehen und in diese. Ja. Jetzt wollen wir uns überlegen, wie können wir auf diese Dimension mathematisch zugreifen. Und um das jetzt mal zu visualisieren, ich nehme jetzt eine Strecke von der Länge L gleich 1 und jetzt überdecke ich die mit Quadraten. Und es ist jetzt erstmal ein extrem lapidarer Satz, den ich jetzt sagen werde, aber wenn ich jetzt diese Strecke nehme, die ist noch immer blau, und sie beispielsweise mit Quadraten der Länge 1/6 überdecken will, dann brauche ich davon 6. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt diese 1/6 kleiner mache und jetzt mit Quadraten arbeite, die nicht mehr notwendigerweise eben 1/6 lang sind, sondern vielleicht ein bisschen kleiner, nämlich die Seitenlänge 1 durch k haben, dann brauche ich k Quadrate. Das sehen Sie hier. Hier unten notiert. Und es ist natürlich eine extrem einfache Feststellung, aber wir können das mal so festhalten. Ich brauche, wenn ich diese Strecke der Länge 1 mit Quadraten der Seitenlänge 1 durch k überdecken will, also dass die komplett abgedeckt ist, immer mindestens, also höchstens in so einer Anordnung, k hoch 1 Quadrate. Und jetzt mache ich genau dasselbe in zwei Dimensionen. Ich habe ein intuitives Verständnis davon, dass sowas wie ein Quadrat selber zweidimensional ist. Jetzt nehme ich mir also so ein Quadrat, hat jetzt auch wieder Seitenlänge 1, und jetzt versuche ich genau selbiges Spiel durchzuspielen. Ich gebe Ihnen eine natürliche Zahl k, dann gibt es eben Quadrate der Seitenlänge 1 durch k, und jetzt ist die Frage, wie viele davon brauchen wir, um diese Menge zu überdecken? Und da sehen Sie schon, die Antwort ist klar, das ist jetzt hier für k gleich 4 mal aufgezeichnet. Wenn Sie hier Quadrate der Seitenlänge 1/4 nehmen, brauchen Sie insgesamt 16. Und das ist natürlich genau unser Verständnis von Länge mal Breite. Was wir jetzt allerdings sehen hier, wenn wir jetzt genau so ein ursprüngliches Quadrat mit kleinen Quadraten der Seitenlänge 1 durch k abdecken wollen, dann brauchen wir k Quadrat dieser Quadrate. Und eben diese Zahl 2, was ja im Wesentlichen die Dimension ist, tritt hier im Exponenten auf. Und jetzt sehen wir, wenn wir jetzt auf eine Slide zurückgehen, im eindimensionalen Fall hatten wir da k hoch 1 Quadrate benötigt und im zweidimensionalen Fall brauchen wir k hoch 2 Quadrate. Und nun ist die große Preisfrage, wie können wir diese Potenz, diese rote Zahl extrahieren? Also immer das, was genau hier steht, bei wie viele Quadrate wir brauchen, diesen Exponenten hier. Und da wissen Sie natürlich, wenn ich irgendeinen Ausdruck habe, einen Potenzausdruck, und ich will den Exponenten rauskriegen, gibt es ein ganz zentrales Tool, und das ist der Logarithmus. Und wir versuchen jetzt mal mit dem Logarithmus eben die Dimension rauszudestillieren. Nochmal kurz, um das jetzt zu motivieren. Wir hatten jetzt gesehen, in einer Raumdimension, da ist eben genau, hier bin ich in dem Fall Dimension gleich 1, da schreibe ich mir das jetzt mal auf eine etwas, ja, vielleicht verworrene Art und Weise, ja, aber eine gute Art und Weise, um nachher damit gut arbeiten zu können. Da habe ich dann den natürlichen Logarithmus, den schreibe ich hier als ln von k hoch 1 durch den ln von k. In zwei Dimensionen kann ich auch genau dasselbe Rechnung machen. Und dann wissen Sie eben, wenn ich ln von k Quadrat nehme, dann ist das nichts anderes als 2 mal ln von k. Das ist genau das, was mit den Rechenregeln des Logarithmus passiert. Und darauf basierend will ich jetzt einen Dimensionsbegriff einführen. Im ersten Fall habe ich die Dimension ist gleich 1, da habe ich ln k hoch 1, erstmal hier. Und jetzt mache ich Folgendes, das ist genau die Prozedur, die da damals verwendet wurde, als es eingeführt wurde. Man schreibt sich den Logarithmus von k im Nenner als den Logarithmus von 1 durch k, was dann allerdings mit einem Minuszeichen hier kommt. Ja, Sie sehen meinen Cursor, hier dieses Minuszeichen. Warum schreibt man jetzt da im Nenner Logarithmus von 1 durch k? Weil 1 durch k die Seitenlänge der Quadrate ist. In einer Raumdimension weiß ich, ich brauche k hoch 1 als Anzahl der Quadrate, um eine Menge zu überdecken. Also steht hier in diesem Ausdruck nichts anderes als minus der Logarithmus der Anzahl der Quadrate, die ich brauche, dividiert durch den Logarithmus der Seitenlängen. Das kann ich jetzt auch in 2 Dimensionen machen. In 2 Dimensionen sehen Sie dann hier, wandert da ein Quadrat rein und dann habe ich genau wieder selbes Spiel. Die Dimension, die hier 2 ist, ist genau der Logarithmus aus der Anzahl der Quadrate, die ich für so eine Überdeckung brauche, von der Seitenlänge 1 durch k. Und dann habe ich noch dieses Minus davor, was aus den Rechenregeln des Logarithmus rauskommt. Und jetzt ist eine ganz natürliche Frage, kann ich sowas vielleicht verwenden, so eine Überlegung, die jetzt nur noch darauf rekurriert, was nehme ich für Quadrate, um eine Menge zu überdecken und welche Seitenlänge haben die und wie viele brauche ich davon, um eine Dimension zu finden. Und in der Tat geht das. Diese Zahl, die wir jetzt da hatten, also minus Logarithmus von diesen ganzen Größen, die kodiert uns für einfache geometrische Objekte wie eine Strecke oder wie eine Fläche, ja, deren Dimension. Jetzt gibt es aber Objekte, die ein bisschen komplizierter sind. Wir haben jetzt beispielsweise gesehen in den vorherigen Slides, dass es Objekte gibt, wie die Strecke oder das Quadrat. Da ist dieser Ausdruck einfach konstant, der da oben steht. Da ist es egal, was ich da mache, also welche Seitenlänge ich mache, der ändert sich nie. Wenn jetzt aber ein Objekt extrem kompliziert ist und da ist so ein Standardbeispiel die sehr raue Küste Englands, dann muss ich da immer feinere Quadrate nehmen, um wirklich den Rand dieser Menge, also quasi genau die Küste Englands, vernünftig abzudecken. Und das brachte dann die Leute, die daran geforscht haben, auf die Idee, die Dimension eines Objektes über einen Grenzprozess einzuführen. Und zwar ist da die Idee, ich mache genau dasselbe wie auf den vorherigen Slides, aber schaue, dass die Quadrate, mit denen die Küste hier beispielsweise approximiert werden soll, also angenähert werden soll, immer kleiner wird. Und dann schaue ich mir genau diesen Limes an. Und Limes in dem Kontext bedeutet einfach, ich schaue mir an, gegen was diese Größen hier streben, wenn die Seitenlänge dieser Quadrate, mit denen ich die Küste überdecke, extrem klein wird. Und jetzt sind wir eigentlich auch schon beim absoluten Hauptteil des Vortrags. Diese Dimension, die eigentlich nur das verallgemeinert, was wir nun gerade entwickelt haben, basierend von Freiheitsgraden und Überdeckungen durch Quadrate, diese Dimension ist jetzt erstmal für jedes Objekt irgendwie definiert. Ja? Und ich kann mich jetzt mal fragen, ist das immer eine natürliche Zahl? Also genauso wie 1 oder 2 oder 3 und so weiter. Und die Antwort ist natürlich, wie Sie sich denken können, nein. In der Tat müssen das solche Dimensionen, die eben unseren normalen Dimensionsbegriff verallgemeinern, nicht immer ganze Zahlen sein. Und da werden wir auch ein Beispiel sehen. Es gibt Objekte, die haben, wie beispielsweise die Kochkurve, die jetzt dann gleich thematisiert wird, eine gebrochene Dimension zwischen 1 und 2. Und so Fraktale, die eben solche Formen darstellen, wie wir sie in der Einleitung gesehen haben, die können so eine fraktionale Dimension haben, müssen aber nicht. Was der Knackpunkt hier ist, Fraktale haben dennoch gebrochene Dimensionen, verblüffende Eigenschaften, in dem Sinne, dass sie gebrochene Dimensionen haben können, aber auch etwas, was wir bei normalen Kurven nie erwarten würden. Beispielsweise ist es möglich, dass ich eine fraktale Kurve habe die schließt irgendeine Fläche ein, diese Fläche ist endlich, aber die Kurve selber ist unendlich lang. Das bedeutet einfach, Sie könnten diese Kurve nehmen und versuchen auseinanderzuziehen und es wird nie enden. Ja? Auf der anderen Seite, Fraktale, und da können Sie sich erinnern aus der Einleitung zu diesem Vortrag, können ja auch sowas sein wie Nervensystem, was dann immer schlimmer, oder es ist schlimmer, aber immer strengere oder stärkere Verzweigungen aufweist. Das heißt, diese Gebilde sind dann auch von einer gewissen Rauheit. Das ist ein Begriff, den kann man präzisieren, das werden wir hier nicht machen, aber stellen Sie sich das einfach vor, es sind keine glatten Kurven. Und dann haben wir bei Fraktalen insbesondere das Phänomen der Selbstähnlichkeit. Und Selbstähnlichkeit, erinnern Sie das bitte nochmal, beispielsweise bei dem Romanesco, dieselbe große Figur tritt immer wieder in kleineren Kopien auf diesem Objekt auf. Und da schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele an. Dementsprechend los geht's. Ich hatte Ihnen jetzt vorhin schon mal die Küste von England gezeigt. Die ist da so ein bisschen so ein Standardbeispiel. Warum? Weil es eben tatsächlich mal relativ öffentlich thematisiert wurde, dass irgendjemand aufgefallen ist, dass es da so ein bisschen eine Pathologie gibt. Und zwar kann man sich mal fragen, basierend auf der Tatsache, dass die Küste von England relativ zackig ist, ich will mal deren Länge messen. Und jetzt kann ich mich fragen, wie kann ich deren Länge messen? Dafür muss ich ja irgendwie Maßstäbe nehmen. Und jetzt ist den Leuten Folgendes aufgefallen. Wenn ich jetzt die Küste von England messen will, mit gewissen Stäben einer gewissen Länge, da haben Sie jetzt beispielsweise hier auf dem linken Bild eine Stablänge von 200 Kilometern, dann kriege ich irgendeine Länge raus. Jetzt ist natürlich, wenn Sie sich das mal so angucken, die Stäbe, die wir hierfür verwenden, sind relativ grob, also nicht sehr gut angepasst an die eigentliche Form dieser Küste. Dann haben Sie rausgekriegt, Küstenlänge ziemlich, ungefähr 2400 Kilometer. Wenn man jetzt eine Stablänge nimmt, die ein bisschen kleiner ist, dann sind diese Stäbe ja feiner in dem Sinne. Ja? Dann können Sie das wieder an die Küste legen und gucken, was kommt da raus. Jetzt haben Sie festgestellt, die Küstenlänge scheint zu wachsen. Auf einmal sind es 2800 Kilometer. Jetzt nehmen Sie immer feinere Stäbe von der Länge 50 Kilometer und messen das. Und jetzt sind wir auf einmal über den 3000 Kilometer. Und das scheint so zu sein, weil die Küste von England, genauso wie ein paar dieser Fraktale, die wir da gesehen haben, sehr rau ist. Also es nicht wirklich eine glatte Kurve ist. Und dann war die Frage, wenn ich diese Stäbe ganz, ganz, ganz klein mache, könnte es dann potenziell passieren, dass diese Küstenlänge immer größer wird, also wirklich gegen unendlich strebt. Und ich muss das hier kurz wegmachen. Und natürlich ist es in Realität, wenn wir jetzt uns hier in der Welt befinden, haben wir vorhin schon gesagt, irgendwann mal in der echten Welt ist Schluss, da gibt es die atomare Grenze. Aber man kann sich natürlich mal wirklich in einer Analogie überlegen, ob es so mathematische Gebilde gibt, die eben unendliche Länge haben, aber genauso wie England eine endliche Fläche einschließen. Und das erste Beispiel in dem Kontext, was ich mit Ihnen besprechen will, ist eine sogenannte Schneeflockenkonstruktion. Ich muss Ihnen jetzt an der Stelle auch nicht erklären, warum das Schneeflocke heißt. Vielleicht ist es doch gut anzumerken, dass diese Art von Kurven, die Sie jetzt hier sehen, noch gar nicht so alt ist im Vergleich zu anderen Sätzen aus der Mathematik oder Ergebnissen der Mathematik. Beispielsweise der Satz von Pythagoras ist ja wirklich schon, da können Sie ja Jahrtausende zurückgehen. Diese Kurve, die ist so 120 Jahre alt, wurde von Helge von Koch entdeckt, ungefähr um 1900. Und diese Kurve hat einige Eigenschaften, die ich mit Ihnen jetzt diskutieren will. Und zwar, zuallererst sehen Sie, diese Kurve befindet sich auf einem Quadrat von der fixierten Seitenlänge. Dieses Quadrat, das hat einen endlichen Flächeninhalt. Dementsprechend ist auch die Fläche, die von dieser Kurve eingeschlossen wird, endlich. Aber was wir jetzt sehen werden, ist eben, dass diese Kurve nicht nur unendliche Länge hat, sondern auch eine gebrochene Dimension. Und insbesondere das mit dieser unendlichen Länge, das hat die Mathematiker und Mathematikerinnen Anfang des 20. Jahrhunderts extrem verwirrt, weswegen sie solchen Kurven auch den Begriff Monsterkurve gegeben haben. Um das jetzt ein bisschen präziser zu fassen, müssen wir jetzt mal in die Konstruktion von diesem Objekt rein. Und zwar funktioniert das wie folgt. Ich kann es mal hier vielleicht, ich hoffe, man sieht meinen Cursor, ja. Wir nehmen uns jetzt mal das obere Segment von dieser Schneeflocke raus. Dann überlegen wir uns, wie wird das konstruiert. Wir haben eine eingangs gewählte Gerade. Ja, das ist jetzt einfach mal hier genauso, wie ich entlang fahre. Und jetzt mache ich immer Folgendes. Ich nehme diese Strecke her, drittle sie, werfe das mittlere Drittel weg und errichte ein gleichseitiges Dreieck darüber. Das ist genau das, was Sie hier sehen. Ja? Ursprüngliche Strecke hier, dann werfe ich das mittlere weg und errichte ein gleichseitiges Dreieck drüber. Und jetzt passiert Folgendes. Wann immer eine Figur, die so entsteht, irgendeine Strecke hat, mache ich immer exakt dieses wieder mit der Strecke. Ich nehme die Strecke, ich unterteile sie in drei Teile, werfe das mittlere Teil weg und errichte ein gleichseitiges Dreieck drüber. Und das machen wir jetzt immer wieder. Immer wieder. Und mit immer wieder meine ich unendlich oft. Dann haben Sie jetzt so ein paar sogenannte Iterationsschritte. Iteration bedeutet, dass Sie einen Vorgang immer wieder wiederholen. Sie fangen irgendwann mal an, wenden diesen Vorgang auf irgendwas an, erhalten was, wenden diesen Vorgang wieder drauf an. Und genau das ist das, was hier passiert. Und jetzt können wir uns überlegen, wenn wir jetzt mal mit Ln, wie hier dargestellt, mal die Länge der so erhaltenen Kurve im n-ten Iterationsschritt betrachten, dass dann die Länge bereits von diesem Segment hier unendlich ist. Und dazu brauchen wir eigentlich nur so ein ganz bisschen Limes-Rechnung. Und zwar müssen wir uns überlegen, welche Längen diese Objekte haben. Und das kann man explizit machen. Wir starten jetzt mal mit einer Seitenlänge von beispielsweise 1 und hätte jetzt diese Strecke hätte Länge 1. Und nun habe ich ja gesagt, ich drittle diese Strecke, oder ich unterteile die in drei Stücke, werfe das mittlere weg und errichte darüber ein gleichseitiges Dreieck. Das bedeutet, obwohl ich angefangen habe mit einer Strecke der Länge 1, hat diese Strecke Länge 1 Drittel, diese hat 1 Drittel, 1 Drittel, 1 Drittel. Also komme ich im ersten Schritt auf die Seitenlänge, die hier angegeben ist, 4 mal 1 Drittel. Das ergibt uns 4 Drittel. Nun habe ich ja gesagt, wir iterieren das jetzt, also es geht weiter, wir machen exakt dasselbe nochmal. Jetzt schauen wir uns das an. Ich habe jetzt hier jeweils 4 Strecken der Länge 1 Drittel. Und auf jeder mache ich genau wieder dasselbe. Also ich nehme mir das her, ich unterteile es in drei Teile und errichte dann hier ein gleichseitiges Dreieck. Wenn ich das mache, dann hat das ja die Seitenlänge 1 Drittel. Ich drittle das wiederum, also kriege ich hier 1 Drittel mal 1 Drittel. Errichte aber dieses gleichseitige Dreieck und es gibt mir einen Beitrag von 4 mal 1 Drittel mal 1 Drittel. Aber diese Figur, die hier entsteht, entsteht auch hier und hier und hier, also 4 mal. Das heißt, wir kriegen hier, wenn Sie das mal so wollen, 4 mal 4 mal 1 Drittel mal 1 Drittel. Und da sehen Sie jetzt natürlich, wie der Hase läuft. Wenn ich das jetzt dreimal mache, dann kriege ich da nicht 4 Drittel hoch 2, sondern 4 Drittel hoch 3. Wenn ich das jetzt 5-mal mache, kriege ich 4 Drittel hoch 5 als Länge. Das bedeutet, die Länge ist nichts anderes als im n-ten Iterationsschritt 4 Drittel hoch n. Und diese Zahl 4 Drittel, die ist größer als 1. Wenn Sie die immer wieder mit sich selber multiplizieren und das ganz oft machen, wird dieses Ergebnis, was Sie kriegen, wenn das ganz, ganz oft passiert, also wenn Sie wirklich n wahnsinnig groß werden lassen, immer größer werden. Das schreiben wir dann auch hin, das geht gegen unendlich. Das sehen Sie beispielsweise auch, wenn, also vielleicht ein bisschen einfacher, wenn Sie jetzt 2 hoch n nehmen, also immer 2 mit sich selber multiplizieren, dann geht das auch gegen unendlich, wird immer größer. Und genau derselbe Effekt, den sehen wir auch hier. Ergo, die Kochflocke, Kochsche Schneeflocke, hat unendlichen Umfang. Das ist also eine Kurve, die hat unendliche Länge. Wenn Sie die ausklappen würden, würde die nicht in irgendeiner endlichen Zeit wirklich nicht mehr weitergehen. Die würde immer weitergehen. Und jetzt haben wir gesehen, endliche Fläche, unendlicher Umfang. Aber die Frage ist, was ist jetzt eigentlich mit der Dimension? Wir hatten uns einen Dimensionsbegriff überlegt. Können wir jetzt vielleicht uns irgendwie daran überlegen, was jetzt da so die Dimension sein soll? Und klar, das geht. Da habe ich Ihnen jetzt auch mal wieder so ein paar Iterationsschritte von der Kochschen Schneeflocke gezeigt oder aufgemalt. Und erinnern Sie sich, wie wir da vorgegangen sind bei der Dimension. Da hatten wir gesagt, ich überdecke das mit Quadraten. Und dann schaue ich mir einfach an, wie viele Quadrate brauche ich, um diese Menge zu überdecken. Und da kann ich jetzt ähnlich vorgehen wie bei der Länge der Kochschen Schneeflocke. Wenn ich jetzt beispielsweise im ersten Schritt bin, dann ist das hier eine Strecke von der Länge 1. Die kann ich dann mit 3 Quadraten der Seitenlänge ein Drittel überdecken. Jetzt gehe ich auf Quadrate, die nicht mehr die Seitenlänge ein Drittel haben, sondern ein Neuntel. Jetzt überdecke ich wiederum diese ganze Menge mit solchen Quadraten. Also sehen Sie jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt also, ich brauche 12 von diesen Quadraten der Seitenlänge ein Neuntel, um diese ganze Menge zu überdecken. Jetzt kann ich das nochmal kleiner machen. Ich kann anstelle von ein Neuntel, Seitenlänge ein Neuntel, kann ich Seitenlänge ein 27stel nehmen, was ja nichts anderes ist als 1 durch 3 hoch 3. Und dann sehen Sie auch wieder durch Zählen, kann man natürlich auch sich systematisch überlegen, wie wir das vorhin auch bei der Länge gemacht haben, der Kochkurve, dass wir dann auf einmal 4 mal 4 mal 3 solche Quadrate brauchen. Und hinter dem Ganzen steckt natürlich ein Schema. Ja, es ist in der Mathematik immer so, es gibt eine grundlegende Idee dahinter. Und zwar bedeutet das, wenn wir diese Menge mit Quadraten der Seitenlänge 1 durch 3 hoch n approximieren wollen, oder annähern wollen, überdecken wollen, dann brauche ich dafür 4 hoch n minus 1 mal 3 Quadrate. Und was hilft mir das jetzt? Ich überlege mir jetzt nochmal, wie war die Dimension definiert? Die Dimension war definiert, ich schaue mir an, was passiert, wenn Quadrate immer kleiner werden. Und zwar war die Dimension, kann ich es nochmal hinschreiben, minus Logarithmus von Anzahl der Quadrate geteilt durch Logarithmus deren Seitenlänge. Und in der vorliegenden Situation haben wir dann eben jetzt genau dieses hier. Die Seitenlänge ist bei uns ein Drittel hoch n. Wenn ich jetzt im n-ten Schritt bin und die Anzahl der Quadrate, die hatten wir jetzt gerade vorhin angegeben, die ist 4 hoch n minus 1 mal 3. Und jetzt können Sie sich überlegen, und das ist genau durch diesen Limes hier formuliert, gegen welchen Wert das konvergiert. Und das habe ich Ihnen jetzt einfach mal angegeben. Das lässt sich mit Techniken, einfach indem man den Logarithmus mit seinen Rechenregeln da verwendet, relativ schnell sehen. Wir akzeptieren das mal hier. Nämlich konvergiert das gegen einen Ausdruck, der strikt zwischen 1 und 2 ist. Das konvergiert nämlich, also was heißt konvergieren? Es nähert sich einem Wert an, und zwar Logarithmus von 4 durch Logarithmus von 3. Und dieses 4 und 3, das hat natürlich damit was zu tun, wie diese Flocke konstruiert ist. Wir haben hier immer eine Anfangsstrecke und dann habe ich ein Drittel davon. Das ist reflektiert im Wesentlichen in dieser 3 hier. Und das kriege ich jetzt auf einmal 4 mal raus. In diesem Sinne, diese sogenannte Monsterkurve ist jetzt ein erstes Objekt, was nicht endliche Länge hat und keine Dimension hat, die ganzzahlig ist. Also nicht sowas wie Dimension 1 oder Dimension 2, nein, es ist wirklich dazwischen. Und Sie können mir auch glauben, dieses Approximativ 1,262, das ist kein ganz grober Rechenfehler und da müsste eigentlich 1 rauskommen. Nein, es ist wirklich eine Zahl, die weg ist von der 1 und weg ist von der 2. Und das ist jetzt schon so eine erste Pathologie. Und in den letzten 10 Minuten, sagen wir mal, da mag ich jetzt noch mit Ihnen ein Beispiel besprechen, was eben jetzt nochmal rekurriert auf diese Selbstähnlichkeit und was insbesondere im Vergleich zu anderen Ergebnissen der Mathematik relativ neu ist. Gerade mal so 40, 45 Jahre. Und das hatten wir auch schon gesehen, das ist das sogenannte Apfelmännchen. Und natürlich ist nicht das das Apfelmännchen, sondern vielleicht sowas, wenn man sagen kann, der Vater des Apfelmännchens oder auch sogar ein bisschen stärker der Vater der fraktalen Geometrie. Nämlich ist es so, wenn Sie sich das jetzt mal überlegen, diese Grafik, die wir da am Anfang hatten, also diese zwei wirklich sehr bunten Bilder, die ich Ihnen ja jetzt erklären möchte, wie die zustande kommen. Diese bunten Bilder, die wurden ja mit Computern generiert. Und natürlich, wir haben heute alle, ich weiß es leider gar nicht, wo meins ist, ist aber auch egal, wir haben alle Computer zur Hand. Computer, die viel leistungsstärker sind als quasi alles, was es vor 40 Jahren gab. Aber insbesondere kamen vor 40 Jahren die Computer auf und wurden dann auch wirklich dazu benutzt, dass man mal was visualisieren konnte, was simulieren konnte, also berechnen konnte und es dann auch grafisch darstellen konnte. Und eben Benoit B. Mandelbrot, der war eine Zeit lang bei IBM, das ist ein Computerhersteller, aber halt eben auch ein Forscher in Mathematik, Professor für Mathematik, der hat sich dann genau dem angenommen. Und er hat die Techniken, die dann eben durch Computer bereitgestellt wurden, benutzt, um solche Grafiken zu erstellen, beziehungsweise solche Visualisierungen. Und um die zugrunde liegende Idee von diesem Apfelmännchen, was wir da am Anfang gesehen haben, ein bisschen zu erklären, mag ich Sie wirklich in der verbleibenden Zeit. Michael, ich weiß nicht, wie viel Zeit habe ich noch? 10 Minuten passt, wunderbar. Also in den nächsten 10 Minuten noch mal kurz in diese Welt des Apfelmännchens einführen. Und um das zu erklären, müssen wir einen ganz, ganz, ganz kleinen Exkurs machen. Haben Sie vielleicht schon aus einem Vertiefungskurs in Mathematik gehabt, aber wir müssen ganz kurz über was anderes sprechen, als das, was man bloß zum Zählen benutzt, die natürlichen Zahlen oder auch die reellen Zahlen, sowas wie Wurzel 2, und zwar komplexe Zahlen. Ich gebe Ihnen jetzt da keine Einführung. Die kriegen Sie bei uns im ersten Semester, wenn Sie bei uns Mathematik studieren. Im Gegensatz zu den reellen Zahlen, also sowas wie 1, 2 oder Wurzel 2 minus 10 oder irgendwelchen Brüchen, gibt es bei den komplexen Zahlen ein Element und dieses Element heißt i. Was ist das Spezielle an i? An i ist das Spezielle, dass es quadriert, einfach mit sich selber multipliziert, minus 1 gibt. Überlegen Sie sich bitte kurz, dass das bei reellen Zahlen absoluter, ja, ich sage es einfach mal, Schwachsinn ist. Ja. Sie werden keine reelle Zahl finden, so dass, wenn Sie es mit sich selber multiplizieren, dass da minus 1 rauskommt. Das Quadrat jeder reellen Zahl ist immer nicht negativ. Und mit so komplexen Zahlen, wenn man jetzt einfach mal annimmt, die gibt es, ja, dann kann man mit diesem mysteriösen Ding i ganz normal rechnen. Also ich habe jetzt hier mal ein Beispiel hingeschrieben. Wenn wir jetzt hier uns das mal angucken, wir wollen jetzt 1 plus i quadrieren, dann würden wir jetzt hier binomische Formel machen. Dann kriegen wir hier 1 plus 2i plus i Quadrat. Und jetzt ist der einzige Knackpunkt dahinter, dass wir uns erinnern, dass i Quadrat gleich minus 1 ist. Und dann habe ich hier 1, dann habe ich hier minus 1. 1 minus 1 ist 0, fällt weg und es bleibt 2i übrig. Das ist genau so, wie man damit rechnet. Und so komplexe Zahlen, die kann man eben dann auch, das habe ich jetzt eben leider Gottes falsch eingezeichnet, fällt mir jetzt hier gerade auf, hier müsste x stehen und da y. Komplexe Zahlen sind dann einfach so, genauso wie dieses 1 plus i, so Ausdrücke wie x plus i y. Und wenn Sie das dann eben darstellen, dann hätten Sie jetzt hier eben, hier gibt es einen kleinen Fehler, da die x-Achse und da die y-Achse. Und dann könnten Sie genau XY in so ein zweidimensionales Koordinatensystem eintragen. Und warum ist das jetzt eigentlich nützlich für uns? Ja, ist das jetzt einfach so eine Spielerei, weil ich jetzt Ihnen komplexe Zahlen beibringen will? Nein. Man kann sich jetzt, genauso wie wir das bei der Kochschen Schneeflocke gemacht haben, und erinnern Sie sich, da sind wir mit irgendwas gestartet, haben dann eine Konstruktion darauf angewandt und dann immer wieder auf das, was wir erhalten haben, diese Konstruktion angewandt. So etwas Ähnliches kann man jetzt auch machen in den komplexen Zahlen, aber wie gesagt, nur so ähnlich, aber von der Idee her ist es auch eine Iteration. Und zwar nehmen wir uns irgendeine Zahl in den komplexen Zahlen raus. Die nennen wir C. Und jetzt machen wir eine iterative Vorschrift. Wir sagen, die erste Zahl, die wir jetzt da betrachten, ist Z0 gleich 0. Also einfach die 0. Passiert nichts. Und jetzt schaue ich mir immer an, wenn ich eine Zahl habe, dann quadriere ich die. Steht jetzt hier, Zn, Quadrat. Und addiere wieder dieses C. Das gibt mir die nächste Zahl in dieser Folge. Jetzt habe ich dann die nächste Zahl, dann mache ich wieder exakt dasselbe. Ich quadriere die und addiere C. Dann kriege ich wieder eine Zahl, die quadriere ich und addiere C. Ich habe das jetzt hier mal in zwei Fällen mal aufgeschrieben. Wenn Sie beispielsweise C gleich 1 wählen, dann ist immer der erste Startwert Z0 gleich 0. Jetzt ist ja C gleich 1, also was passiert? Z1 ist Z0 Quadrat plus 1. Z0 ist 0, also kriegen wir dann 0 Quadrat plus 1, das ist 1. Das heißt also, Z1 hat den Wert 1 und Z2 entsteht jetzt eben aus Z1, indem wir Z1 quadrieren und wieder die 1 addieren. Dann kriegen wir hier, Z1 war 1, 1 Quadrat plus 1 ist 2 und dann im nächsten Schritt 5 und so geht es weiter. Da sehen Sie schon, wenn Sie sich das überlegen, diese Werte werden wahnsinnig groß. Und zwar explodieren die wirklich. Jetzt kann man sich mal überlegen, was passiert eigentlich, wenn ich ein anderes C nehme. Wenn ich beispielsweise C gleich minus 1 nehme, kann ich jetzt einfach mal machen, dann ist Z0 immer noch gleich 0. Das ist nämlich genau so, wie wir das hier angeführt haben. Aber nun Z1. Was ist Z1? Das ist nun Z0 Quadrat plus C. Aber C ist ja minus 1 jetzt. Also Z0 Quadrat minus 1 gleich minus 1. Das heißt, der erste Wert ist minus 1. Den füttere ich jetzt wieder rein. Dann habe ich minus 1 Quadrat. Das ist 1. Jetzt muss ich wieder die 1 abziehen, komme wieder auf die 0. Und jetzt sehen Sie ein anderes Verhalten. Das ist jetzt nicht mehr so, dass die Folge explodiert, dass die immer größer wird. Nein, was macht die Folge, die Folge von Zahlen, die Sie auf diese Art und Weise kriegen? Die schwankt immer zwischen zwei Punkten, und zwar schwankt die zwischen 0 und minus 1. Und egal, wie weit Sie rauslaufen in die natürlichen Zahlen und wie weit Sie diese Folgenglieder angucken, die wird immer schwanken zwischen 0 und minus 1. Und jetzt gibt es 4 grundlegende Verhaltensweisen von solchen Folgen oder was da passieren kann. Die habe ich Ihnen jetzt hier mal aufgeschrieben. Entweder, wenn Sie das immer so machen, immer weiter für einen gegebenen Wert C, dann kann es entweder sein, dass es explodiert. Dann kann es sein, dass diese Iterationen, das haben wir jetzt hier nicht gesehen, da wäre beispielsweise für 2 0, also für den zweiten Punkt wäre die Zahl C gleich 0 so ein Beispiel, die nähern sich einem speziellen Wert an. Dann hatten wir hier für C gleich minus 1, da haben wir so eine gewisse Periodizität. Ja? Also da wiederholt sich immer 0, minus 1, 0, minus 1. Oder es passiert nichts davon. Und wenn nichts davon passiert, sprechen wir von einem chaotischen Verhalten. Und Chaos hat nichts damit zu tun, dass da chaotische Mathematik stattfindet, sondern es ist wirklich ein Begriff, den man präzise formulieren kann. Und das sind 4 Fälle, die hier auftreten können. Und jetzt kann man, und das mag ich jetzt, damit mag ich den Vortrag auch beschließen, sich überlegen, wie auch solche Iterationen zu Fraktalen führen können. Und zwar mache ich jetzt Folgendes. Ich nehme mir wieder hier, genau wie hier, die Ebene her. Da sollte halt, wie gesagt, anstelle von yx stehen und da anstelle von xy. Und schaue mir jetzt zu jedem Punkt in dieser Ebene, was eine komplexe Zahl ist, an, ob die Folge, die ich hier auf diese Art und Weise kriege, explodiert oder nicht. Und ich bin jetzt vor allem an den Punkten interessiert, wo sie nicht explodiert. Und diese Punkte in der Ebene färbe ich schwarz. Und was ich dann kriege, ist nicht eine Gerade. Es ist nicht ein Kreis und es ist auch kein Dreieck, sondern ich kriege diese Figur. Und da sehen Sie, was der Knackpunkt hier ist. Wenn Sie das per Hand ausrechnen wollen, wie so eine Figur ausschaut, da brauchen Sie fast Ihr ganzes Leben. Diese Figur können Sie nicht per Hand ausrechnen. Wenn ich Ihnen irgendeinen Punkt gebe, dann müssen Sie ja immer wahnsinnig lang rechnen, bis Sie sehen, ob dieser Punkt jetzt wirklich da zu so einer Folge führt, die explodiert oder nicht. Aber wenn er explodiert, dann wäre der Punkt jetzt nicht in dieser Menge drin. Dementsprechend brauchte man dafür Computer, weil mit einem Computer kann man das relativ schnell ausrechnen. Und Sie sehen auch hier wieder, genauso wie bei diesen Verästelungen, die wir beispielsweise hatten bei Bäumen oder auch im Nervensystem, aber hier viel feiner ins Unendliche rein, dass sich da immer wieder irgendwelche Strukturen ausbilden. Und um Ihnen da so ein bisschen als allerletztes, ein bisschen den Formenreichtum da klar zu machen, gibt es in dem Kontext nichts Schöneres, als wirklich mal einen Zoom in diese Menge reinzumachen. Und jetzt hoffe ich, dass das hier einfach mal funktioniert. Und zwar nehmen wir uns jetzt diese Menge und zoomen rein. Und jetzt sehen Sie beispielsweise das, was man dann auch streng wissenschaftlich Seepferdchen nennt. Ja, in dieser Menge treten Seepferdchen auf. Und da sehen Sie auch schon diese Struktur dieser Seepferdchen hier. Ja. Das sind so kleine Seepferdchen. Und jetzt geht es weiter. Jetzt kann ich eigentlich gleich schon wieder anhalten, weil jetzt bin ich in einer viel kleineren Skala. Aber Sie sehen bereits, dass diese ganze Form uns ja schon bekannt ist. Die ist uns schon bekannt von der eigentlichen Figur. Und jetzt kann ich immer weiter reingehen und ich lasse Sie das jetzt einfach mal genießen, weil schöner wird es nicht. Jetzt sehen Sie, die eigentliche Figur taucht jetzt mal wieder auf. Das ist das, was wir unter selbstähnlich verstehen. Und immer weiter. Wieder die Seepferdchen. Aber wissen Sie was? Es treten auch immer neue Figuren auf. Es ist nie nur eine blanke Wiederholung von dem, was man schon gesehen hat. Und speziell werden Sie ja dann auch, soweit ich das zumindest verstanden habe, werden Ihnen ja auch die Vortragsfolien öffentlich gemacht. Dementsprechend gibt es da auch ein paar Links, wo Sie sich dann auch mal auf YouTube durchklicken können. Ich mag auf jeden Fall beschließen, schauen Sie sich an, zu welch schönen Formen Mathematik führen kann. In dem Sinne, ich hoffe, Sie haben diese 40, 45 Minuten durchaus ein bisschen genossen und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.